übers Leben. Geschichten über das Leben und von Überlebensstrategien. Geschichtenfolge.
Herzlich willkommen zu einer neuen Geschichtenfolge hier bei uns im schönen Bad 9a Ahrweiler. Wir dürfen heute Manuela Krämer-Breuer als Gästin begrüßen und mit mir gemeinsam sitzen in der Folge meine Kollegin Nicole.
Hallo.
Und ich bin Anke. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hallo Manuela.
Hallo zusammen.
Wir starten unsere Folgen immer mit einer kleinen Reorientierungsübung. Geschichten nehmen uns manchmal ganz schön mit und gehen unter die Haut. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir uns bewusst werden, dass wir jetzt gerade hier in diesem Moment sind, uns mal gut fest in den Stuhl setzen, tief durchatmen, uns im Raum umschauen, vielleicht hier im Raum einmal auf das kleine Blumensträußchen aus Gartenblumen schauen und gucken, welche Blüten da so unterschiedlich zusammengefasst sind. Die Zuhörer können sich in ihrem Raum umschauen und sehen, was sie da gerade besonders anspricht, was ihnen vielleicht auch ein Stück weit Halt gibt. Und dann legen wir los und hören uns gerne deine Geschichte an, Manuela.
Manuela, ich darf dich noch kurz vorstellen. Du bist katholische Gemeindereferentin hier im Tal zu Hause und durftest vor kurzem einen runden Geburtstag feiern.
Ja, mein 50.
Schön, das Gute nachträglich.
Danke.
Manuela, du hast dir Zeit genommen und dir überlegt, ob es auch in deinem Leben eine Geschichte gibt, die du gerne teilen möchtest. Und dann hattest du signalisiert, es gibt was, worüber wir heute ins Gespräch kommen dürfen.
Ja, ich würde euch gerne mit hineinnehmen, so ein bisschen in das Jahr 2014. Das war ein Jahr, das mich sehr geprägt hat durch viele Schicksalsschläge. Es fing im März an nach einer Routine-OP von meinem Papa, der dann über Halsschmerzen klagte und sich herausstellte, dass er eine nekrotisierende Fasziitis hat.
Das ist ein schwerer Begriff, kannst du den einmal übersetzen?
Genau, ein Bakterium, das im Hals ist und das eigentlich ganz schnell sich durch den Körper frisst und es so gut wie keine Überlebenschancen gibt. Und dann ging es weiter im August, wo unser ungeborenes Kind verstorben ist. Und als man dann gedacht hat, man hat sich vielleicht wieder ein bisschen gefangen, ist im November 2014 mit 59 Jahren meine Mutter ganz plötzlich umgefallen und verstorben. Und das war halt schon so eine prägende Zeit. Vielleicht nur mal so ein kurzes bisschen zu meinem Papa halt, der uns nachts angerufen hatte, wir sollten dringend kommen, im Krankenhaus würde ihm keiner helfen. Und als er ankam, wurde er schon ins Koma gesetzt. Er war dann 5 Wochen im Koma, wurde dann nach ein paar Tagen in die Uniklinik intensivmedizinisch verlegt. Und dort sagte man uns dann, dass es so gut wie keine Chancen gibt, dass er halt überleben wird. Aber irgendwie mit vielen guten Kräften, also wirklich da auf tollen Ärzten von der HNO und glaube ich mit ganz viel Willenskraft und Gebetsbegleitung und dass wir als Familie da waren, ist es dann so nach 5 Wochen Koma, dass er wieder herausgeholt werden konnte und dann 5 Monate noch im Krankenhaus verbracht hat und dann nach und nach Schritt für Schritt sich wieder zurück ins Leben gekämpft hat und 2024, also quasi 10 Jahre später, letztes Jahr dann verstorben ist. Er konnte bis dahin nicht mehr schlucken und nicht essen und nicht trinken. Aber ich denke, gemeinsam haben wir einfach ganz viel gemeinsam geschafft. Und dass er auch noch seine 3 Enkelkinder erleben durfte, ist schon so ein besonderes Geschenk gewesen.
Und ich stelle mir vor, dass ins Leben zurückfinden Schritt für Schritt tatsächlich wortwörtlich gemeint ist, wenn ich mir so einen langen Krankenhausaufenthalt vorstelle, oder? Also du hast jetzt von einem halben Jahr gesprochen, einige Wochen davon intensivmedizinisch.
Genau, also es gab viel Auf und Ab, es gab auch viele Streitgespräche auch vor Ort mit Ärzten und andere Konflikte und mit 49 Kilo, die er dann nachher nur noch gewogen hat, ist es wirklich wortwörtlich, wie du sagst, Schritt für Schritt, dass er dann wieder versucht hat zu laufen, dass er versucht hat zu reden mit Hilfsmitteln. Er hatte dann nachher ein Tracheostoma die nächsten 10 Jahre gehabt und eine PEG. Und damit gemeinsam haben wir es geschafft.
Vielleicht für die Zuhörenden, die sich mit dem Krankheitsbild nicht auskennen, kannst du die beiden Hilfsmittel, die du eben formuliert hast, einmal nochmal kurz beschreiben. Also was verstehen wir unter einer PEG und was verstehen wir unter einem Tracheostoma?
Na, er konnte ja nicht mehr schlucken, ne, und keine Nahrung, keine Flüssigkeit zu sich nehmen. Tracheostoma, eine Kanüle dann im Hals und eine PEG halt, wo die Nahrung zugeführt wurde dann. Und was halt jetzt sich so ja ein bisschen positiv anhört, dass wir das gemeinsam geschafft haben, war aber dann nochmal so dieses Herausfordernde in dieser Zeit, wo mein Vater im Krankenhaus war, ist halt unser Kind verstorben. Also zu der Zeit, wie ich schwanger war, wir haben uns total gefreut und haben das dann auch nach einer Zeit meinen Eltern dann mitgeteilt. Und als wir dann bei der Untersuchung waren, hat auf einmal das Herz aufgehört zu schlagen von unserem Kind. Und das war alles in dieser Zeit, wo der Papa im Krankenhaus war. Und immer wenn du gedacht hast, es geht jetzt ein bisschen irgendwie oder du hast wieder einen Rahmen geschaffen, dann kam halt quasi ein neuer Schicksalsschlag. Und ich bin zu der Zeit froh gewesen, dass ich die Kraft gehabt habe, weil ich kam ja ziemlich alleine vor. Habe ich gesagt, was wird denn mit, wo kommt mein Kind hin? Weil es war ja noch so klein, es war die 13. Schwangerschaftswoche. Und dann gab es irgendwie keine richtige Auskunft. Und ich hatte dann das große Glück, dass ich um Hilfe gefragt habe und dann auch zeitnah in der Uniklinik einen Termin bekommen habe bei einer wirklich tollen Psychologin. Und die dann gesagt hat, du musst dein Kind nicht anonym oder mit 13 weinenden Elternpaaren beerdigen. Das hätte ich mir damals nicht vorstellen können. Sondern es gibt auch die Möglichkeit, das Kind zu Hause zu beerdigen. Und dann haben wir das Beerdigungsinstitut aus meiner Heimat angerufen. Wir haben den Florian dann abgeholt in der Pathologie. Und dann durften wir ihn beisetzen bei meinen Großeltern im Grab, im engsten Familienkreis. Und da bin ich sehr froh drüber, dass wir diese Möglichkeit hatten.
Wie gut und wichtig, da auch Abschied nehmen zu können.
Genau. Und immer noch einen Ort zu haben. Also er lebt vor allem im Herzen, aber trotzdem auch einen Ort zu haben, wo man hingehen kann. Ja, und all dies hat meine Mama dann auch mitgetragen und ertragen. Und ich habe es dann auch geschafft, wieder arbeiten zu gehen, weil es schon einfach eine sehr schwierige Zeit war. Dann haben wir uns am 28. November, waren wir noch morgens bei meiner Mama. Sie hatte eine Eisentransfusion bekommen. Ich wollte auf Messdienerfahrt nach Hamburg fahren. Morgens waren wir noch alle versammelt. Und als ich gerade in Hamburg angekommen bin, rief mein Bruder an und sagte, die Mama ist umgefallen und ist verstorben. Und das konnte ich dann erstmal überhaupt nicht fassen, weil damit keiner gerechnet hat. Und ich habe schon gedacht, was kann ein Mensch alles tragen und ertragen? Das ist, also das war schon eine ganz, ganz große Herausforderung. Ich habe dann im Endeffekt, ja, du hast es ja vorhin auch gesagt, was mein Beruf ist. Ich habe schon sehr an meinem Leben und an meinem Glauben gezweifelt und habe gedacht, wie kann das sein? Machen noch was und noch was. Mir ist Tod nicht fremd. Wir haben viele Sterbefälle sehr jung im Familienkreis gehabt, aber selber so ganz nah so viel zu tragen und mitzutragen, das hat schon richtig, richtig viel Kraft gekostet. Und im Nachhinein habe ich halt so gemerkt, aber einfach jetzt die Monate und die vielen Jahre später, dass mich das den Menschen so ein Stück näher gebracht hat. Also so, ich hatte selber viele Zweifel und habe gedacht, wie kann Gott das zulassen, und habe dann wieder gehadert. Und ich merkte einfach, ich habe viel wirklich den Blick in die Bibel, wo ja auch drin steht, Jesus zum Schluss sogar, mein Gott, warum hast du mich verlassen, dass ich durch meine eigenen Fragen den Menschen viel näher gekommen bin, also irgendwie nahbarer wurde. dass es nicht so ist, nur ja toll, der hat Theologie studiert, der hat gar keine Zweifel und Fragen, sondern dass das einfach auch durchaus menschlich ist. Und was ich auch noch später gemerkt habe, ist, was ich auch immer jedem nur wünschen kann, dass man auf sein Bauchgefühl hört. Also diese Monate mit meinem Vater, auch mit der Beerdigung von Florian, mit Mamas Tod, die eine sehr wichtige Bezugsperson in meinem Leben war. Wenn ich da offensichtlich auf mein Bauchgefühl gehört hätte und auch dafür gekämpft hätte, dann wäre, glaube ich, noch vieles viel schlimmer gelaufen. Es ist vieles, was man zwischen Himmel und Erde nicht erklären kann. Mhm. Und dann ist es einfach auch gut manchmal, wenn andere sagen, ja, das ist medizinisch, aber kann das nicht sein? Ich sage, doch, es ist aber so. Und das kann ich wirklich immer nur Menschen auch sagen. Wenn ihr so ein Bauchgefühl habt, dann hört da drauf. Und wenn es nicht jeder hören will oder hören kann, dann muss man vielleicht auch schauen, wo hat man andere Andockpunkte, wo man auch gut aufgehoben ist.
Und sich selber damit ja auch zu folgen. Ne?
Genau. Korrekt. Und ich denke, durch die ganzen Erfahrungen, ich glaube, ich war schon immer sehr empathisch. Aber ich hatte sehr viele Einzelgespräche und Einzelseelsorge. Ich kann einfach nochmal vieles auch anders verstehen. Also es ist ja auch nie böse gemeint, wenn einer sagt, ach, das Baby ist doch noch so klein und das ist doch nicht so schlimm. Aber für uns gehörte das direkt zum Leben dazu und ich kenne das einfach ganz anders, trotzdem mit dem nötigen professionellen Abstand, aber nochmal ganz anders einfach nachempfinden. Oder wenn man sich gar nicht verabschieden kann von einem Menschen, der einfach wichtig ist, der dann nicht mehr da ist. Oder aber 10 Jahre und vor allem mit meinem Bruder zusammen jemanden auch zu pflegen und für einen da zu sein. Also das hat mich schon nochmal, glaube ich, wirklich in vielen Bereichen sensibilisiert. Auch wenn ich es keinem wünschen mag und ich möchte diese Erfahrung, wie gesagt, gar nicht gemacht haben. Aber so im Nachhinein kann man manchmal nochmal so einen anderen Blick haben. Was hat es vielleicht auch geholfen oder wo kannst du auch andere Menschen unterstützen?
Also so, dass das, was du durchlebt hast, deine eigene Sensibilität erhöht hat im Umgang mit anderen Menschen.
Ja, und so die Idee, also wie jetzt, mir war es selber nicht bewusst, auch wenn das Baby noch so klein ist, dass es einen Sarg gibt, dass es gute Anlaufstellen gibt. Und da kann man einfach Menschen, ich glaube, man ist schon ein Türöffner geworden manchmal. Und das ist mir jetzt das letzte halbe Jahr nochmal so bewusst geworden, wie viele Frauen diese Erfahrungen gemacht haben, mit dem Partner auch an der Seite. Aber auch wie viele ältere Generationen, die gar nicht drüber geredet haben. Und wenn du selber mal den Mut hast, ich habe ganz lange gar nichts davon erzählt. Ganz viele Leute wussten nicht, dass ich ein Kind verloren habe. Die haben gedacht, du bist wegen deinen Eltern so traurig. Aber als ich selber so den Mut gefunden habe und für mich den Zeitpunkt darüber zu sprechen, ist es wirklich so wie ein Türöffner geworden.
Gehört zu den gesellschaftlichen Tabuthemen an verschiedenen Stellen bis heute, müssen wir leider sagen. Und gleichzeitig gibt es aber auch viele wunderbar engagierte Menschen, die sich einsetzen, ne? Und wo auch ungeborenes Leben, so klein es vielleicht auch gewesen sein mag, auch einen Platz bekommen kann, einen Erinnerungsplatz, wo es viele, viele Aktionen gibt. Aber das sind alles relativ junge Dinge, die entstanden sind. Ne? Ja, ich könnte mir die Kontaktadressen auch in die Shownotes setzen, wenn du da Kontakte hast und Beratungsstellen, die geholfen haben. Mhm. Sagst du, du hast viel gezweifelt in dieser Zeit. Was hat dich getragen in diesen schweren Momenten?
Also ich denke schon, die Menschen, die bewusst oder unbewusst gespürt haben, dass halt ja Veränderungen anstehen. Und ich denke schon, viele haben gesagt, wir beten für dich. Also auch wenn ich da selber nicht mehr konnte. Ich muss sagen, ich konnte das eine Zeit lang nicht mehr. Und ich denke schon, dass das mitgetragen hat. Und Das hat auch heute viel mit meinem Beruf zu tun. Mir ist ja wichtig, Begegnungen zu schaffen und dass Menschen, glaube ich, sind unter sich die Profis selber. Wir unterstützen nur oder sind ein Stück Wegbegleiter. Aber so Menschen zusammenzuführen und einfach nur da zu sein und oft zu akzeptieren, wenn man mal nicht reden will. Aber man weiß trotzdem, sie sind da oder docken mal immer wieder an oder klopfen an. Hey, gibt's doch noch was? Oder komm mal mit oder ich bin einfach nur da.
Oder einfach zu sagen, ich denke an dich. Ja, manchmal. Manchmal reicht das. Und ich erinnere mich, wenn ich das ergänzen darf, an den Tag, an dem mein Mann aufgrund einer schweren Herz-OP auf dem OP-Tisch lag unter Corona und das überhaupt nicht klar war, ob er diese Operation überstehen wird. Und ich erinnere mich, wie wertvoll das war, Fotos geschickt zu bekommen von Kerzchen. Also ne, Freunde, Familie, Eltern von Freunden hatten Kerzchen angezündet und zwischendrin klopfte die Mama meiner besten Freundin mal an und sagte, Anke, ich zünde an der Marienstatue jetzt das dritte Kerzchen an. Gibt's irgendwie eine Info? Zünde ich noch mehr Kerzchen an? So, ne? Und zu wissen, man ist irgendwie getragen und aufgehoben, auch wenn man selber gerade sprachlos ist und auch nicht weiß, wo der Weg irgendwie hingehen wird, dann war das für mich ein gutes Gefühl.
Und vielleicht noch was getragen hat, das ist so, es kam ja jetzt später, aber wir haben, sage ich mal, das Geschenk gehabt. Wir haben jetzt einen Sohn, der ist 9. Und ja, also wir sind einfach so dankbar dafür. Und da bin ich auch nochmal sensibel geworden, wenn Menschen oft fragen, warum hast du denn nur ein Kind? Ich denke, viele haben eine Geschichte auch, warum sie ein Kind haben, wie bei uns auch, weil es einfach zu gefährlich war. Die Schwangerschaft auch jetzt mit dem Benedikt war sehr kompliziert. Und einfach für das, was man hat, froh zu sein. Und dass der da ist bei all den Herausforderungen, die noch kommen mögen, die auch jetzt schon da sind.
Und da dürfen wir alle, glaube ich, achtsamer werden, wenn wir uns für unser Umfeld interessieren. Denn in den seltensten Fällen ist da ja eine bös gemeinte Absicht dahinter, so eine Aussage in den Raum zu stellen. Ne? Aber gerade aufgrund von Unwissenheit passiert das dann mitunter auch mal.
Ja, und auf der anderen Seite die Situation anzunehmen, die halt ist. Mit Kindern, mit einem Kind, ohne Kinder. Das, was einem geschenkt wird, dann ja, dafür dankbar zu sein. Was sich auch immer dann entwickelt.
Ja. In der Vielfältigkeit des Lebens.
Ja, das.
Und all den Höhen und Tiefen, die das dann in der jeweiligen Situation mit sich bringt. Wenn du dieser Erfahrung in diesem Jahr 2014, 2015, wenn du dieser Erfahrung eine Überschrift geben müsstest im Buch deines Lebens, was würdest du sagen?
Also ich habe für mich so gedacht, was du in deinem Herzen trägst, das nimmt dir keiner mehr. Und das habe ich aber so in beide Richtungen gedacht. Also zum einen das Positive, das, ja, was das Leben genauso prägt, wie aber auch die negativen oder die traurigen Erfahrungen. Also das ist das, was im Herzen lebendig ist. Auch die Auseinandersetzung mit dem Thema, dass ich das heute erzähle, das hat mich schon sehr aufgewühlt die letzten Tage nochmal. Weil es ist irgendwie immer noch sehr lebendig, auch wenn man Daten und Fakten vielleicht vergisst. Aber diese Erfahrung, dieses Erlebnis, all das, was drumherum geschehen ist, das ist halt immer noch sehr, sehr lebendig im Herzen.
Mhm. Ja, so wie Gefühls in Erinnerungen auch einfach intensiv sind und bleiben. Wir enden unsere Folgen immer mit einem kleinen aktuellen Glücksmomenten, mit einem Marienstein-Moment, einem Moment, der in der Vergangenheit besonders schön war oder auf den man sich freut. Hast du uns einen Marienstein-Moment mitgebracht?
Ja, wie die Anke Sattler am Anfang gesagt hat, ich komme ja von der A oder arbeite da seit 25 Jahren, daher ist mir die Tradition durchaus sehr bekannt und für uns ist noch ganz lebendig. Der Benedikt hatte jetzt Erstkommunion und wir fanden das so ein ganz besonderes Geschenk. Also die Messe, das war ganz wertvoll. Die Kinder haben es mitgestaltet und waren ganz aufgeregt, da aufs erste Mal die Kommunion zu empfangen. Und aber dieses Fest, das wir miteinander gefeiert haben. Wir hatten den Tag vorher, gab es ja den Starkregen, da hatten wir den ganzen Keller noch überflutet, wieder mit Wasser und habe gedacht, wie willst du das wieder alles schaffen? Und dann haben wir gedacht, wir feiern jetzt erstmal die Erstkommunion. Und dann habe ich für mich gedacht, du kannst planen und tun und es kommt doch anders. Und es war ein super tolles Fest. Es haben so viele Menschen an den Benedikt, an uns gedacht und Glück und Segenswünsche mitgeteilt. Und das finde ich so einen ganz besonderen Marienstein.
Schön. Und danke. Du, hast du auch einen Marienstein-Moment?
Ich hatte in den vergangenen Tagen ein sehr nettes Gespräch mit unserer Nachbarin im Erdgeschoss, die sehr tapfer sich einer schweren Krebserkrankung stellt und zwischenzeitlich weit über 90 ist. Und man durchaus jedes Mal rätselt, wenn es wieder ins Krankenhaus geht, ob sie nochmal wiederkommt. Und die ist so herrlich trotzig. Die hat für sich entschieden, es ist noch nicht an der Zeit und hat mit mir Weltpolitik gemacht im Treppenhaus. Und da ich eher aus Psychohygienegründen verschiedene Nachrichten gerade nicht so verfolge, war ich dann aber up to date, weil sie mich auf das richtige Pferd gesetzt hat und mal kurz Regie geführt hat in diesem Treppenhaus. Und das fand ich so herrlich und hoffe, wenn ich vielleicht irgendwann mal so alt sein darf, dass ich dann auch Regieanweisungen fürs Leben schreiben für die Nachbarschaft.
Schön. Ich habe einen kleinen Naturmoment. Wir mähen den Rasen im Moment nicht. Wird empfohlen für die Vielfalt. Und es ist so schön. Die ganze Wiese ist voll mit Wiesenschaumkraut. Das ist so, als hätte sich so eine ganz zart gliederfarbene Wolke auf die Wiese gelegt. Und das ist einfach irre schön. Immer wieder, wenn ich rausgehe, muss ich lachen und sage immer, wenn jemand vorbei, guck doch mal. Siehst du? Mein Wiesenschaumkraut. Finde ich besonders schön, ja. Es ist auch da im Strauß übrigens.
Und hast du den Samen für das Wiesenschauenkraut selber ausgetragen
oder die Natur? Ja, die Natur hat sich den Platz bei uns im Garten gesucht und das breitet sich jetzt einfach immer weiter aus.
Schön.
Ganz schön. Mhm.
Vielen Dank für das Teilen eurer Marienstein-Momente, dir Manuela. Ein herzliches Dankeschön für das Teilen deiner Geschichte. Und ich darf einladen zum Ende der Folge, dass wir uns nochmal gut orientieren in hier und jetzt und heute nochmal spüren, wie fühlt sich der Boden unter unseren Füßen an? Wie sitzen wir auf unseren Stühlen? Wir haben heute andere Stühle, als wir die sonst in der Waschbar haben bei Aufnahmen. Da sitzen wir nämlich im Gartenstuhl, das ist dann nochmal ein ganz anderes Feeling. Darf nochmal einladen, tief durchzuatmen bei den Lungenflügeln, gut mit Luft zu füllen und diese auch vor allen Dingen wieder auszulassen und sich nochmal im Raum zu orientieren. Zu schauen, was eingangs die Aufmerksamkeit erweckt hat, jetzt auch am Ende dieser Folge die Aufmerksamkeit wieder in Anspruch nimmt. Und darf allen eine gute Zeit wünschen. Und wir freuen uns, wenn es beim nächsten Mal wieder heißt, übers Leben. Danke.
Bis bald.
Danke auch.